Jungs, bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch. Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie in der nächsten halben Stunde durch unser Programm. Und dabei machen wir Sie heute mit dem tschechischen Romancier Ivan Klima bekannt, der vor kurzem 80 Jahre alt geworden ist. Es ist ein sehr bewegtes Leben, auf das wir heute dann zurückblicken. Zudem führt uns unsere Tschechisch-Lektion zu den Tieren des Prager Zoos. Zunächst aber geht es um ein Stück Geschichte der deutschen Minderheit in der Nachkriegs-Tschechoslowakei. Zuvor, also in der ersten tschechoslowakischen Republik, gab es einen großen deutschen Bevölkerungsteil und mit ihm eine breite deutschsprachige Presselandschaft. Darunter befanden sich solch renommierte Zeitungen wie die Bohemia und das Prager Tagblatt, aber auch zahlreiche Regionalblätter. Nach der Okkupation 1939 endete diese Tradition, die Titel wurden eingestellt oder gleichgeschaltet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann die deutsche Bevölkerung vertrieben und die verbleibenden Deutschen hatten zunächst nicht mehr das Recht, eine eigene Presse zu unterhalten. Erst im September 1951 erschien wieder eine deutschsprachige Zeitung, diesmal auf Bestreben der kommunistischen Machthaber. Am 27. September sind genau 60 Jahre seit der ersten Ausgabe vergangen. In einem weiteren Kapitel aus der tschechischen Geschichte erzählt Marco Zimmermann nun mehr über die Zeitung und ihre Entwicklung.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Zeitung war ein kommunistisches Propagandablatt, das vom Zentralrat der Gewerkschaften herausgegeben wurde. Im Geleitwort der ersten Ausgabe vom 27. September 1951 hieß es:
Die neue Zeitschrift Aufbau und Frieden wird für unsere Leser ein freudig willkommener Berater, Informator und Helfer beim Aufbau des Sozialismus, zugleich aber auch ein Wegweiser und Ratgeber im Kampfe um die Erhaltung des Weltfriedens sein.
Ein Ziel der Kommunisten war es, die in der Tschechoslowakei verbliebenen Deutschen zur Mitarbeit im Staat und zu einer höheren Produktivität zu motivieren. Sicherlich keine leichte Aufgabe, zumal die Deutschen Anfang der 1950er Jahre noch nicht einmal die Staatsbürgerschaft zurückerlangt hatten. Die Konflikte zwischen Deutschen und Tschechen in den Jahren vor, während und nach der Besatzung durch Deutschland wurden heruntergespielt. Und es wurde ein neues, gemeinsames Feindbild geschaffen, wie František Zubka, Vorsitzender des Zentralrats der Gewerkschaften, in seinem Leitartikel ausführte.
Die Bourgeoisie hetzte die Völker der Republik gegeneinander auf. Die Bourgeoisie brauchte dies, ihre Interessen erforderten es, denn die Bourgeoisie schlug Kapital aus diesem Kampfe einer Nation gegen die andere.
Die Zeitung erschien dreimal wöchentlich in Prag und berichtete hauptsächlich über das Erreichen von Planzielen, über neue Arbeitsmethoden und sie stellte die neueste Technik aus der Sowjetunion vor. Daneben wurde für die sozialistische Freundschaft mit der DDR geworben. Informationen über die Deutschen und ihre Probleme in der Tschechoslowakei wurden zwar veröffentlicht, das Hauptaugenmerk lag jedoch auf der Situation am Arbeitsplatz. Schon bald kam aber eine Diskussion in der Zeitung auf, die sich um die deutsche Sprache drehte. Arbeiter forderten in Leserbriefen deutschsprachige Schulen, um ihren Kindern das Erlernen der Muttersprache zu ermöglichen. Dies wollte die Kommunistische Partei aber unbedingt verhindern. Der Redakteur Fritz Schalek führte dazu einen Briefwechsel mit dem kommunistischen Funktionär Leopold Pötzel, der am 7. Dezember 1954 Folgendes schrieb:
Deshalb, lieber Genosse Schalek, müssen wir alles tun, was unsere Menschen verbindet, alles unterlassen, was sie trennt. Dabei sind natürlich die gesunden Empfindungen unserer deutschen Werktätigen zu berücksichtigen. Das heißt, weder deutsche Schulen noch Assimilierung, dafür aber wirklich die bestehenden Sprachzirkel gut ausbauen, weitere schaffen, damit deutsche Kinder auch Deutsch lesen und schreiben lernen.
Diese Diskussion wurde jedoch nicht offen in der Zeitung geführt, sondern nur zwischen Redakteuren und Funktionären. Der erste Chefredakteur war Kurt Babel, ein linientreuer Kommunist, sein Stellvertreter war Fritz Schalek. Erst mit dem Tod Stalins und der darauf folgenden Entstalinisierung wurde der Ton freier und die Zeitung erhielt mehr Möglichkeiten, unabhängig zu schreiben. Im Jahr 1966 wurde das Blatt in Volkszeitung umbenannt. Aber nicht nur das. Im Vorfeld des Prager Frühlings wurde vor allem die kulturelle Sparte des Blattes immer besser. Wie Peter Brott, Politikwissenschaftler, Publizist und Mitarbeiter am Collegium Bohemicum weiß.
Die Zeitung hatte zwar einen recht langweiligen politischen Teil, wo natürlich über Parteitagsbeschlüsse der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei berichtet wurde und über Ernteerfolge der tschechoslowakischen Bauern und so weiter. Aber der Kulturteil war relativ gut und darin spiegelte sich wieder nicht nur das aktuelle Geschehen in der tschechoslowakischen Kultur, sondern es gab dort auch Rückblicke auf die deutschsprachige Vergangenheit des Landes und auf die deutschsprachige Kultur.
Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung waren einige Redakteure mit jüdischen Wurzeln, unter ihnen auch der Vater von Peter Brod.
Dazu haben beigetragen mehrere Leute, die die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg noch gut in Erinnerung hatten. Darunter war zum Beispiel mein Vater, Leo Brod, der dort ab und zu über deutschsprachige Schriftsteller in der Tschechoslowakei oder über jüdische Themen schrieb. Mit dabei war Lenka Reinerova, die später sehr bekannt wurde. Ab und zu schrieb dort auch zum Beispiel Pavel Eckstein, der bekannte Musikkritiker. Und aus diesen Gründen waren kulturinteressierte Menschen im westlichen Ausland auch an der Lektüre der Volkszeitung interessiert.
Aber nicht nur im westlichen Ausland, sondern auch in der DDR wurde die Zeitung gelesen. Der SED gefiel jedoch überhaupt nicht, was dort zu lesen war. Die Entwicklung gipfelte schließlich in einem Verbot von 2 Nummern der Volkszeitung in der DDR im Jahr 1968 sowie einem Einreiseverbot für den damaligen Chefredakteur Wojmir Szymonek im gleichen Jahr. Szymonek war es dann auch, der im April 1968 davon sprach, mit Stolz die Tradition des ehemaligen weltberühmten Prager Tagblatts wieder aufnehmen zu wollen. Dazu kam es aber nicht mehr. Der Einmarsch der sozialistischen Bruderstaaten beendete den Prager Frühling. Szymonek, der sich zu dieser Zeit gerade in Hamburg aufhielt, nutzte die Gelegenheit und kehrte nicht mehr nach Prag zurück. Durch seine Emigration wurde Fritz Schalek Chefredakteur der Volkszeitung in der Phase der Normalisierung. Bevor alle Freiheiten eingeschränkt wurden, gelang es ihm im Frühjahr 1969 aber noch, den Deutschen Kulturverband tschechoslowakischer Bürger deutscher Nationalität zu gründen und die Zeitung zu ihrem Organ zu machen. In den 1970ern und 1980er Jahren war die Zeitung dann zwar das Organ der deutschen Minderheit, aber politisch stark kontrolliert. Radio Prag-Redakteur Lothar Martin, 1983 aus der DDR in die Tschechoslowakei übergesiedelt und in der Prager Volkszeitung Redakteur für Sport und Tourismus, erinnert sich.
Innenpolitik und Außenpolitik wurden natürlich von Redakteuren besetzt, die linientreu waren, und dann gab es auch das geflügelte Wort, dass die Prager Volkszeitung in den Jahren der Normalisierung dann im Prinzip das Rude Bravo in Deutsch war. Also das wurden ja auch der stellvertretende Chefredakteur hat im Prinzip für die innenpolitischen Seiten, haben die das mit einer Sekretärin zusammen, das Rude Bravo übersetzt, dann ins Deutsch formuliert und so weiter, damit man ja die Parteilinie einhielt. Dasselbe galt für die außenpolitischen Seiten. Also die Seiten, die politikbezogen waren, die waren praktisch ein Spiegelbild der Gesellschaft hier.
Allerdings gab es auch in den 1980er Jahren noch Freiräume für die Redakteure und die Zeitung war weiterhin vor allem in der DDR beliebt. Der Fokus verschob sich jedoch auf unpolitische Themen. Da die Tschechoslowakei ein Hauptreiseziel für Ostdeutsche war, standen vor allem touristische Berichte im Vordergrund, aber auch Sportberichte wurden immer gerne gelesen. Als Ende der 1980er Jahre die Reformbewegung stärker wurde und sich auch in der Tschechoslowakei Bürgerbewegungen formten und Menschen auf die Straße gingen, waren auch Redakteure der Volkszeitung dabei.
Ich habe damals jede Demonstration, wo ich dabei sein konnte, mitgenutzt. Auch eine Kollegin von mir, die die Wirtschaftsseite betreut hat und die dann auch fotografisch stark in Erscheinung getreten ist. Die war sogar bei der Demonstration dabei, als die Studenten niedergeschlagen wurden von diesen Polizeitruppen, wo es diese samtene Revolution, wie man sie ja später genannt hat, ausgelöst haben.
Allerdings war damals die Leitung der Redaktion nicht in Reformstimmung und versuchte, die Redaktion in Schach zu halten.
Dann gab es natürlich auch in der Redaktion innerredaktionelle Auseinandersetzungen. Ich sage jetzt mal, die Hardliner, die wollten das nicht glauben, hatten und auch den Rest der Redaktion versucht, unter Druck zu setzen, dass wir uns nicht dem Bürgerforum anschließen, dass wir auch keine Resolution in die Zeitung bringen wie andere Redaktionen.
Letztlich konnten sich aber die progressiven Kräfte in der Redaktion durchsetzen. Lothar Martin erläutert, wie der Konflikt gelöst wurde.
Was hat sich dann doch herausgestellt, dass die, die dann auch der Zeitung ein neues Antlitz geben wollten, sich durchgesetzt haben, weil auch die älteren Genossen, wie man sie ja früher auch nannte, dann auch praktisch die Flucht nach vorn angetreten haben, in die Rente gegangen sind, weil die Zeitung hat es dann auch ein paar Monate lang nicht gegeben, weil es keine Druckerei mehr gab, die uns drucken wollte.
Im Januar 1990 erschienen die letzten Ausgaben der Zeitungen und bis zum April desselben Jahres konnte keine weitere Ausgabe gedruckt werden. Erst dann wurde eine Druckerei in Liberec gefunden. Lothar Martin wurde kurzfristig zum Chefredakteur gewählt und versuchte, die Zeitung am Leben zu halten. Sie erschien nun in einem kleineren Format und mit weniger Seiten, aber die technischen Schwierigkeiten waren weiter groß. Hinzu kam, dass zwar die Hardliner aus der Redaktion verschwunden waren, aber im Kulturverband der Deutschen, dessen offizielles Verbandsorgan die Zeitung war und der die Finanzen verwaltete, noch immer alte Parteikader saßen. Sie wollten, dass die Zeitung weiterhin nach ihren Vorstellungen funktionierte. Ende 1990 wurde dann ein neuer Chefredakteur eingestellt und Lothar Martin zog sich zurück.
Mein Nachfolger, Herr Uwe Müller, der dann die Zeitung übernommen hatte oder als Chefredakteur dann eingestellt wurde, der hat es dann nach mir geschafft, dann wahrscheinlich aus dieser Zeitung dann die Prager Zeitung zu machen, die dann aber die Problematik der hier lebenden Deutschen aus einer anderen Sichtweise gesehen hat.
Die heutige Prager Zeitung sowie die Landeszeitung, die Publikation der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, gehen also auf die kommunistische Publikation Aufbau und Frieden zurück. Ein Propagandablatt, das eine bewegte Entwicklung durch ein turbulentes halbes Jahrhundert genommen hat.
Soweit Marco Zimmermann über die erste deutschsprachige Zeitung in der Nachkriegs-Tschechoslowakei. Und wir gehen über zur tschechischen Sprache, denn es ist wieder soweit, unser Sprachkurs wartet auf Sie. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Zoo im Prager Stadtteil Troja ist in dieser Woche 80 Jahre alt geworden. Grund genug, den Zoo auch im heutigen Sprachkurs zu besuchen. Fast 5000 Tiere bewohnen heute den Prager Zoologischen Garten.
Zoologická zahrada.
Am stärksten vertreten in Bezug auf die Zahl der Arten und die Gesamtzahl der Tiere sind die Vögel.
Ptáci.
Ihnen folgen die Säugetiere,
Savci,
die Fische,
Rybe
und die Reptilien,
Blase.
Im Prager Zoo findet man aber auch fast 100 Lurche,
Obojživelníci,
mehr als 30 wirbellose Tiere,
Bezobratlí,
sowie einen Knorpelfisch,
Pariba.
Um den Zoobesuch attraktiver zu machen, bieten die Pflegerinnen,
Ošetřovatelky,
und Pfleger,
Ošetřovatelé,
verschiedene Programme für die Öffentlichkeit an. So kann man etwa Übungen,
Zwitschení,
bzw. die Fütterung,
Krmení,
der Tiere verfolgen. Ein Stolz jedes Tiergartens ist der Zuwachs,
Přírůstky,
also Jungtiere,
Mláďata,
die dort, wie man sagt, in Gefangenschaft,
v zajetí,
zur Welt kommen. Der Prager Zoo trägt das Przewalski-Pferd,
Kuň Převalského,
in seinem Wappen, um dessen Rettung man sich eben in Prag verdient gemacht hat. In dieser Woche wurde ein Fohlen,
Hřibě,
dieser aus Asien stammenden Art, in Troja getauft. Es ist das 216. Fohlen der Przewalski-Pferde. Die Tiere bewohnen im Zoo verschiedene Pavillons,
Pavilony,
und haben ihren eigenen Auslauf,
Výběh.
Dort steht ihnen mehr Lebensraum unter freiem Himmel zur Verfügung. Falls Sie mal in den Prager Zoo kommen, finden Sie dort unter anderem einen indonesischen Dschungel,
Indoneská džungle,
ein Afrikahaus,
Africký dům,
einen nordischen Wald,
Severský les,
die Affeninseln,
Opičí ostrovy,
oder aber etwa einen Papageienweg,
Papouščí stezka.
Viel Spaß dabei und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
unseren Tschechisch-Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Die Begriffe, die Sie heute gelernt haben, könnten Ihnen auch bei der Lektüre des folgenden Autors weiterhelfen. Denn Ivan Klima ist Romancier, Essayist, Dramatiker und Publizist, aber auch Kinderbuchautor. Mitte September feierte er seinen 80. Geburtstag, wie auch wir in unseren Sendungen berichtet haben. Diesmal soll der international renommierte Buchautor selbst zu Wort kommen. Mit ihm werden Sie vor allem einen Einblick in ein besonderes Leben erhalten, das durch das Geschehen des 20. Jahrhunderts stark geprägt wurde. Durch den heutigen Kultursalon begleitet Sie Jitka Mládková.
Ivan Klima hat eine bewegte Geschichte. 1931 in Prag geboren. Als Kind wurde er von den Nazis ins KZ Theresienstadt deportiert. Nach dem Krieg studierte er an der Prager Karls-Universität und wird später als Lektor in einem Buchverlag und Redakteur tätig. Politisch neigt er den Kommunisten zu, wird 1953 sogar Parteimitglied, aber schon 1967 wieder hinausgeworfen. In der Zeit der Normalisierung nach der Niederschlagung des Prager Frühlings gehört Ivan Klima zu den verbotenen Schriftstellern und engagiert sich als Dissident bis zur Wende von 1989. So im Kurzdurchlauf die biografischen Eckdaten. Tatsächlich spielte sich Klimas Leben von Kindesbeinen an vor dem Hintergrund unruhiger Zeiten ab. Erst durch den Transport ins Ghetto von Theresienstadt erfuhr er zum Beispiel, ein jüdisches Kind zu sein. 1989 stellte ihm Philipp Roth die Frage, wie ihm diese Erfahrung beeinflusst habe. Der bekannte US-amerikanische Romancier führte damals Gespräche mit Schriftstellerkollegen, die er unter dem Titel Shop Talk publizierte. Ivan Klima antwortete, Zitat:
Wer als Kind im Konzentrationslager war, wer völlig von einer äußeren Macht abhängig war, die sich jederzeit bemerkbar machen und ihn und alle um ihn herum schlagen oder töten konnte, geht vermutlich ein kleines bisschen anders durch das Leben als Leute, denen eine solche Erfahrung erspart geblieben ist. Wie eine Schnur lässt sich das Leben durchtrennen, so lautete für mich als Kind die tägliche Lektion. Und die Auswirkung auf mein Schreiben? Eine leidenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Gerechtigkeit, mit den Gefühlen von Menschen, die verdammt und ausgestoßen wurden, mit den Einsamen und Hilflosen. Daraus erwachsene Themen haben dank des Schicksals meines Landes nichts an Aktualität eingebüßt.
Ja,
mit dem Schreiben habe er ungefähr im Jahr 1945 nach seiner Rückkehr aus Theresienstadt begonnen, sagte Ivan Klima vor kurzem gegenüber dem Tschechischen Rundfunk. Sein Erstling mit dem Titel Vier Weihnachtsfeste im KZ sei nur unter seinen Initialen IK erschienen, weil er sich geschämt habe. Nach dem Abitur am Gymnasium studierte Ivan Klima Bohemistik und Literaturwissenschaft an der Philosophischen Fakultät in Prag. Schon im zweiten Studienjahr fand er das Thema für seine Diplomarbeit, das Leben und Werk von Karel Čapek. Daran arbeitet er kontinuierlich bis zum Studiumsabschluss. Es sei eine schöne Lektüre gewesen, die sich sehr davon unterschied, was man damals an der Hochschule gepredigt habe, zu Klima. Die 1950er Jahre waren eine schwere Zeit für das ganze Land. Die kommunistische Oberherrschaft wollte alle Bereiche des politischen und gesellschaftlichen Lebens unter ihrem Kommando haben. Wie hat der Student Klima diese Zeit erlebt?
Na ty přednášky já jsem chodil minimálně, i když musím říct, že
die Vorträge habe ich nur sehr wenig besucht. In Linguistik hatten wir allerdings sehr gute Professoren. Pflicht war zwar auch Stalins Lehre, unsere Pädagogen haben sie aber nur in gekürzter Fassung präsentiert. Gut waren auch die Vorträge über die tschechische Literatur. Echt abscheulich waren hingegen die Vorträge eines Erzmarxisten über die Weltliteratur. Was wirklich gut war, bezeichnete er als imperialistisch und verbrecherisch.
Ja.
Klima entstammte aus einer kommunistischen Familie und trat selbst mit 22 Jahren der kommunistischen Partei bei. Von seiner Kindheit an habe er das Gefühl gehabt, dass der Kommunismus eine Zukunft habe, sagte der Schriftsteller 2007 in einem Interview für die Literaturzeitschrift Horst. 1956 konnte Klima dank der Parteimitgliedschaft Redakteur der neuen Wochenzeitschrift Querte, auf Deutsch Blumen, werden. Auf Beschluss der Parteiführung sollte das Blatt dem Volk eine etwas leichtere Lektüre bringen, denn bislang gab es nur die wenig lesbaren Artikel im Stil des Parteiorgans Rude Pravo. Im Unterschied zur philosophischen Fakultät, an der es Klima zufolge immer noch viele normal denkende und intelligente Menschen unter den Parteimitgliedern gab, sei er in der Redaktion der Querte auf waschechte Bolschewiki aus der Vorkriegszeit gestoßen. In den 1960er Jahren führt das politische Tauwetter zu gewissen Erleichterungen und damit auch zu einem Durchatmen. Ivan Klima.
Tak ta 60. leta byla skutečně liberálnější a dalo se prosadit.
Das war wirklich eine etwas liberalere Zeit. Man konnte auch Dinge durchsetzen, solange sie keine Attacke gegen einen kommunistischen Boss oder die Partei darstellten. Damals arbeitete ich als Leiter der Edition Das Leben um uns herum im Verlag Československý spisovatel, also tschechisch-slowakischer Schriftsteller. Die Editionen wurden aus kleineren Literaturformaten wie Erzählungen oder Novellen zusammengestellt. Die Autoren, wie zum Beispiel Ludwig Vaculík, Milan Uchte, Jan Trefulka oder Milan Kundera, haben sich wenig später als anerkannte Schriftsteller etabliert. Doch schon ihre Erstlinge waren hervorragende Prosastücke.
Mit der neuen Generation der Prosaiker der 1960er Jahre, zu der auch Bohumil Hrabal, Ladislav Fuchs, Josef Skvorecký, Arnoš Lustig, Alexander Kliment, Václav Havel, Pavel Kohout sowie Ivan Klima selbst zählten, erreichte die tschechische Literatur und die Kultur allgemein einen historischen Höhepunkt. Zugleich aber vertiefte sich die Kluft zwischen der obersten Parteiführung und dem Großteil der Kulturschaffenden. Das trat im Juni 1967 auf dem 4. Schriftstellerkongress deutlich zutage. In den Diskussionsbeiträgen war eine bis dahin ungewöhnlich scharfe Kritik der Parteipolitik im Kulturbereich zu hören. Ivan Klima.
Ich bin gegen die vorherrschende Zensur aufgetreten. Aufgrund von Fakten versuchte ich nachzuweisen, dass die Zensur selbst unter dem berühmt-berüchtigten Politiker der Habsburger Monarchie, Alexander von Bach, wesentlich milder war als diejenige in der Tschechoslowakei.
Das erzürnte die anwesenden Parteibusse. Ivan Klima wurde sofort aus der KPC ausgeschlossen. Und mit ihm auch Ludwig Vaculík und Aje Lima. Pavel Kohout wurde verwarnt und gegen Milan Kundera wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Das geschah jedoch zu einer Zeit, als der Reformprozess des sogenannten Prager Frühlings bereits angelaufen war. Diese Zeit des Aufbruchs nutzte Klima zu Auslandsreisen, unter anderem nach London, wo ihn auch die Nachricht von der Niederschlagung des Prager Frühlings erreichte. Der Autor kehrte sofort nach Prag zurück. Als Ivan Klima 1969 für 2 Jahre in die USA ausreisen durfte, waren viele verwundert. Ebenso überraschend war, als Klima 1970 nach Prag zurückkehrte. Seinen Unterhalt wollte er als Schriftsteller verdienen. Doch wegen eines Publikationsverbots war er gezwungen, als Schaufensterputzen oder Straßenfeger und Vermesser zu arbeiten, allerdings nur kurzzeitig.
Heute bereue ich es sehr, dass es nur so kurz war. In der Arbeit war man etwas freier, ohne Überwachung. In der Kneipe konnte man im Prinzip alles sagen, was man wollte. Was hätte man uns noch mehr antun können? Für mich war es eine sehr interessante Erfahrung. Das Regime hatte keine Anhänger, zumindest unter den normalen Menschen nicht, auch wenn die Nation lieber schwieg. Ich erinnere mich persönlich gerne an jene Zeit. Wenn man aber 20 Jahre nur Fensterscheiben putzen durfte, wie es bei vielen gebildeten Menschen der Fall war, ging zu viel kostbare Lebenszeit verloren.
Nach seiner Zeit als gewöhnlicher Arbeiter wurde Ivan Klima auch Autor von Trickfilmen. Seine Bücher wurden aber nur im Ausland herausgegeben, vor allem in Deutschland, England und den USA. Dann kam die politische Wende von 1989. In der Tschechoslowakei hegte die Mehrheit der Menschen nun große Hoffnungen. Ivan Klima schrieb gleich 1990 eine Serie von Presseartikeln mit dem Titel 40 Jahre in uns und warnte.
Ja, ich bin so überzeugt, dass die Leute, dass die 40 amoralen Jahre.
In diesen Artikeln versuchte ich die Leser davon zu überzeugen, dass man nach den 40 amoralischen Jahren keine Wunder erwarten kann. Viele Menschen ließen sich zu Diebstahl, Lügen, Heuchelei und Nichtstuerei verführen. Viele haben sich nach dem bekannten Motto, wer nicht stiehlt, der beraubt die eigene Familie verhalten. In der Euphorie kann man vieles ändern, aber nur für ein paar Tage. Ich habe also keine großen Hoffnungen gehegt. Für mich war es wichtig, dass die Freiheit zurückgekehrt war und dies so blieb.
Pro mě bylo důležité, že se to obnovila svoboda, ta dodnes trvá.
2010 erschien Klimas Buch Mein wahnsinniges Jahrhundert. In zwei Bänden mit insgesamt 880 Seiten legt der Autor als einziger der ehemaligen Dissidenten Rechenschaft ab über eigene Fehler und Irrtümer. Der eine trägt den Namen Kommunismus. Zitat:
Die Grundsteine der kommunistischen Ideologie waren Lüge und Diebstahl. Die Partei verwandelte die Volksdemokratie in ein Terrorregime. Sie log über die Vergangenheit, über die Gegenwart und über die Zukunft. Sie behauptete, das System, in dem der Mensch dem Menschen ein Wolf war, werde durch eine Gesellschaftsordnung ersetzt, in der kameradschaftliche Beziehungen herrschen würden. In Wirklichkeit geschah das Gegenteil. Die Partei zerstörte alle traditionellen Beziehungen. Sie zerstörte auch den Gedanken der Demokratie, da sie ihre Diktatur zur höchsten Form der Demokratie erklärt.
Im erwähnten Buch, für das Ivan Klima den bedeutendsten tschechischen Literaturpreis, den Magnesia Litera, in der Kategorie Publizistik erhalten hat, schrieb er sich auch seine kommunistische Vergangenheit von der Seele. Sein Augenmerk richtet Klima nach wie vor auch auf die Gegenwart und kommt wiederholt zu Schlüssen, die wenig aufmunternd sind. Seiner Meinung nach erlebt die Zivilisation von heute einen Verfall, indem sie die moralischen Werte gegen die Unterhaltung ausgetauscht habe. In diesem Zusammenhang darauf angefragt, ob er nicht eine Fortsetzung von »Mein wahnsinniges Jahrhundert« schreiben würde, reagierte der Schriftsteller bei seinem jüngsten Besuch im tschechischen Rundfunk schlagfertig.
Ich stelle mir die Frage, ob dieses neue Jahrhundert auch wahnsinnig ist oder genauer gesagt, ob es nicht anders wahnsinnig ist. In dem Fall müsste etwa das neue Buch das anders wahnsinnige Jahrhundert heißen. Und mit dem Porträt vom Jubilar Ivan Klima geht unsere heutige Sendung so langsam, aber unaufhaltsam zu Ende. Mir bleibt nur noch der Hinweis, dass sich auch ein Blick auf unsere Webseiten lohnt, falls Sie nicht ohnehin schon dort sind. Die Adresse lautet www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.
Posloucháte vysílání rádia.